Hier ist Kreis ab mit der nächsten Ausgabe zur Weltmeisterschaft in halb Europa. Mit brandheißen Stimmen und Analysen, so nah dran wie möglich, quasi direkt vom Spielfeld. Und mit eurem Begleiter durch die Sendung, Sascha Staat.
Der offenen Tür sozusagen hier bei Kreisab. Das ist zumindest der Titel, wenn man an dieses Spiel denkt, zwischen Dänemark, dem Dreifach-Weltmeister, dem Olympiasieger, wahrscheinlich der Übermannschaft aktuell und der deutschen Nationalmannschaft, die 30-40 in Herning verloren hat. Und das Ganze besprechen wir natürlich jetzt in den nächsten Minuten. Und dazu habe ich mir den Kollegen Lennart Wilken-Johannes von Dein eingeladen. Schönen guten Abend.
Servus Sascha, ich grüße dich recht herzlich.
Ja, wir sprechen gut 30 Minuten nach Spielende miteinander. Bei euch gab es ja einen Watch-Along. Wie war denn da so das Fazit?
Dass einfach die Dänen einen Handball 2.0 spielen, dem die Deutschen einfach heute nicht gewachsen waren. Also ich finde schon, dass es schon brutal war, welches Tempo die Dänen an den Tag gelegt haben. Und da meine ich nicht nur das klassische Tempospiel mit aus der eigenen Abwehr heraus, wo sie wirklich ja nur ein, zwei Passstationen brauchen, um wirklich beim Tor zu sein, sondern auch die Passgeschwindigkeit, die sie auch im gebundenen Spiel hingelegt haben. Im Vorfeld hat man ja viele Stimmen auch gehört, dass die deutsche Mannschaft es schaffen muss, die Dänen ins Positionsspiel zu bekommen. Wenn wir sie da hatten, haben die Dänen auch wirklich Antworten gefunden durch eine unglaubliche Passgeschwindigkeit, wo unsere Abwehr, und das lässt sich ja auch an den Gegentoren dann auch ablesen, nur bedingt eine Antwort drauf hatte. Und von daher, ja, war das schon Handball auf einem anderen Niveau, welches die Dänen da heute auf die Platte gezaubert haben.
Ich erinnere mich an einen Treffer, wo du gerade diese Passgenauigkeit ansprichst. Und es ist nicht nur die Genauigkeit, es ist auch die Geschwindigkeit. Und mein Gott, das war so sensationell. Es war am Ende ein ganz freier Wurf von Niklas Kirkelöke von rechts außen. Ich habe hier den Spielbericht offen, deswegen sehe ich 50. Minute, das 33-26, wo jeder Däne von der linken bis zur rechten Seite genau im richtigen Moment, im Zweikampf dann aber noch, ja, das ist das Erstaunliche, den Ball noch wegspielt zum nächsten Spieler und wieder zum nächsten Spieler. Rune Dahmke muss sehr weit aufrücken, um dann noch in den nächsten Zweikampf zu kommen, um irgendwie dann das Tor von Matthias Gissel zu verhindern. Der spielt einfach raus und Niklas Kirkelöke macht das Tor. Ist ein bisschen exemplarisch gewesen. Ich weiß nicht, ob du dich an diesen Treffer erinnerst.
Ich kann mich genau an diesen Treffer erinnern, weil das natürlich auch in einer Phase stattgefunden hat, in der die deutsche Mannschaft, wie ich finde, eigentlich einen sehr guten Ball gespielt hat. Also, dass die Dänen da wirklich auch sich davon gar nicht haben aus der Ruhe bringen lassen, ist ein absolutes Qualitätsmerkmal und zeigt natürlich, welche Qualität, spielerische Qualität sie zum einen individuell haben, aber eben auch im Verbund. Und das war schon wirklich krass mit anzusehen. Ich finde, das war mit Abstand das beste Spiel der Dänen, welches sie auf die Platte geboten haben in gewissen Phasen, was gerade dieses Tempo im gebundenen Spiel angeht. Und da hatten wir einfach nichts entgegenzusetzen. Obwohl ich auch sagen muss, dass wenn ich auf die zweite Halbzeit schaue, die erste ist ja relativ schnell erzählt. Wieder mal haben wir den Start nicht gut gestaltet, liegen dann irgendwie rund nach 12 Minuten mit 5 Toren hinten. Dann geht es so ein bisschen Tor um Tor. 24 Hütten gegen uns sind natürlich viel zu viel. Aber die deutsche Mannschaft kommt nochmal ran durch wirklich eine starke Phase. Und genau dann sticht eben nochmal dieses Tempospiel, was du gerade angesprochen hast, mit dem Treffer von Niklas Kirkelöke, der dann wieder auf +7 für die Dänen stellt. Und das ist natürlich ja schon unglaublich gewesen, was man da gesehen hat auf Seiten der Dänen.
Ja, also du hast es eben Handball 2.0 genannt, weil das, was Dänemark da spielt, das ist einfach phänomenal und da hätten wahrscheinlich alle anderen Mannschaften heute auch den Kürzeren gezogen. Ob in dieser Deutlichkeit ist nochmal was anderes, aber definitiv hätten sie verloren. Wir sind jetzt ein bisschen gesprungen im Spiel. Du hast jetzt gerade den verkorksten Start angesprochen und das zieht sich ja ein bisschen durch das Turnier bei der deutschen Mannschaft. Aber was natürlich da auch sehr erstaunlich war, es waren 12 Gegentore nach 12 Minuten. Wie kam das aus deiner Sicht zustande, dass man da so viele Treffer kassiert hat in so einer kurzen Zeit?
Naja, ich glaube schon, dass wir da unseren Beitrag auch zu geleistet haben, indem wir im Angriff auch die technischen Fehler haben eingestreut, gerade in dieser Phase von der 9. bis zur 12. Spielminute. Da kassieren wir nämlich einen 4-0-Lauf durch Landin, Kirkelöke, Jörgensen und Gitzel. Und da war jedes Mal auch die deutsche Mannschaft im Angriff mit beteiligt, wo wir sehr schnelle Abschlüsse gesucht haben, wo wir es nicht geschafft haben, eine Ruhe ins Spiel reinzubekommen. Und entsprechend kassieren wir dann binnen von ja guten 2,5 Minuten 4 Treffer gegen uns und erzielen auf eigener Seite kein einziges Tor. Und das war für mich schon auch ein Schlüsselmoment, in dem die Dänen sich da halt absetzen konnten und haben da wieder auf eine gute deutsche Phase, wie ich fand, die richtige Antwort gefunden und haben damit natürlich auch so ein Stück weit schon den Grundstein gelegt dafür, dass sie eben in dieser ersten Halbzeit schon sehr, sehr hoch geführt haben.
Jetzt hast du diesen 4:0-Lauf angesprochen, Landin, Kirkelöke, Jørgensen, Gitzel. Und was dabei ja auch so erstaunlich war, oder was heißt erstaunlich? Ich meine, wir sehen es jetzt bei jedem Turnier, weil sie es so überragend machen, aus dieser Defensive heraus, Magnus Saugstrup, den wir auch hier schon thematisiert haben, weil er einfach diese Abwehr so gut dirigiert. Und sie kreieren dann Fehler, egal bei welchem Gegner. Und was dann halt so spektakulär ist, ist dieses Tempospiel. Und das muss gar nicht immer der erste freie Spieler sein, sondern ist auch die zweite und die dritte Welle. Da fand ich den Rückzug der deutschen Mannschaft dann doch mangelhaft.
Muss man schon oder kann man sehr gerne so sehen. Ich finde, wir haben da natürlich eine Weltklasse gegenüber, wo es jeder Mannschaft schwerfällt, gerade auch mit den Abwehrangriffwechseln, die wir immer mal wieder auch im deutschen Spiel hatten. Der Bundestrainer hat viele Konstellationen auch ausprobiert. Ich habe, glaube ich, in der ersten Halbzeit allein schon irgendwie 3-4 Abwehrkonstellationen im Innenblock gesehen, die immer auch wieder mit einem Abwehrangriffwechsel zu verbinden sind. Und ich finde, das war schon einer der großen Unterschiede. Wenn ich sehe, wie viele Passstationen braucht Dänemark, um zum Torabschluss zu kommen und wie viele Passstationen haben wir, wenn wir mal ins Tempospiel kamen, gebraucht. Ich kann mich in der zweiten Halbzeit zum Beispiel echt daran erinnern, dass wir zum Beispiel immer Christoph Steinert angespielt haben im Tempo, der dann nicht mal mit nach vorne gelaufen ist, sondern einen kurzen Pass gespielt hat und dann zum Wechsel gegangen ist. Und das hat unser Tempospiel extrem verschleppt und die Dänen haben das deutlich besser gelöst mit natürlich ihrem Ausnahmespieler Matthias Gitzel, der im Umschaltspiel und auch in seiner Rolle den Ball über das Feld zu tragen heute eine Leistung auf die Platte geboten hat, die, ja, ich glaube, mal wieder seinesgleichen sucht.
Das war phänomenal. Ich möchte aber, bevor wir über ihn sprechen, kurz nochmal Christoph Steinert thematisieren. Hast du ja gerade gesagt, über den ging es dann und das Problem war, das ist ja kein Tempospieler oder was heißt das Problem war, das Problem ist, der wird auch kein Tempospieler mehr werden. Das heißt, wenn man diese Abwehrformation wählt, dann ist das für den weiteren Turnierverlauf aus meiner Sicht eher hinderlich, weil Deutschland braucht, glaube ich, auch, weil der Positionsangriff natürlich nicht absolut überragt, diese Tore im Tempospiel.
Hundertprozentig d'accord. Ich glaube, dass das jetzt in den nächsten Aufgaben und auch mit Blick zurück nicht das wesentliche Thema war, aber man hat heute dann natürlich schon gesehen, wie man das Ganze spielen kann, wenn man eben einen Spieler hat, der auf der Halbposition wirklich konsequent verteidigt und vorne eben auch ein gutes Tempospiel hat, was das für eine Initialzündung auch für den Angriff nochmal sein kann und wie wichtig vor allem diese Passstation mit der Dynamik nach vorne ist. Und das hat Christoph Steinert heute nicht gut hinbekommen. Und da mache ich ihm ehrlicherweise gar keinen Vorwurf, weil das gar nicht ja in seiner Spieler-DNA und in seiner aktuellen Verfassung kaum möglich ist. Kaum Spielanteile in Erlangen bekommen, vorne eigentlich gar kein Faktor. Also von der Halbposition haben wir gar keine Alternative, außer eben Renas Uschins, der wieder viele, viele Minuten gehen musste. Und Christoph Steinert ist dann natürlich die Lösung in der Abwehr, um eben Renas mal zu entlasten. Und ja, seine Rolle im Tempospiel ist dann natürlich eine sehr kleine. Und deswegen fand ich auch, und das finde ich, kann man schon der deutschen Mannschaft auch vorwerfen, dass sie es dann nicht geschafft haben, über die richtige Seite das Tempospiel aufzuziehen.
Wir kommen noch zu einem anderen Linkshänder im deutschen Team. Ich habe da ein schönes Video von dir gesehen bei Instagram, wo du gesagt hast, du würdest dir wünschen, dass Nils Lichtlein ein paar Spielminuten mehr bekommt. Du weißt, glaube ich, ich bin auch großer Fan von Nils Lichtlein. Ich bin fest davon überzeugt, dass er in den nächsten Jahren eine ganz, ganz entscheidende Rolle in dieser deutschen Mannschaft einnehmen wird. Das Problem bleibt natürlich bei ihm. Er kann nicht Abwehr spielen. Zumindest mal nicht auf diesem Niveau. Oder er muss eben auf Außen geparkt werden. Und dann musst du ja mit Christoph Steinert spielen, damit du da ein bisschen mehr Stabilität in der Defensive hast. Aber der hat, glaube ich, 2 Angriffe gespielt und dann hat Alfred Gislason gemerkt, dass das so einfach nicht funktioniert.
Ich fand schon, dass das ein ziemlicher Schlag an den Ballon für Nils war. Man muss natürlich auch sagen, und ja, ich habe das gesagt und ich stehe auch zu dem Call, wenn man heute diese 2 Angriffe sieht, ich glaube, einen wirft Nils, glaube ich, Möller genau in die Hände, dieser Unterarmwurf, zu dem er dann gezwungen wird. Er hat gar nicht wirklich in dieses Spiel reingefunden, hatte 2 unglückliche Angriffe und ist dann rausrotiert worden. Die beiden Angriffe waren unglücklich. Aber das ist natürlich auch gar nicht mal so einfach, jetzt auch einen Nils Lichtlein wieder zurück in dieses Turnier zu holen, weil heute war das auf jeden Fall ein kleiner Schlag ins Kontor für ihn. Wir können froh sein, dass wir gegen Mannschaften jetzt spielen und da tut uns ja wirklich auch der Turnierbaum sehr, sehr, sehr gut an dieser Stelle, dass wir nach so einem Gegner wie Dänemark jetzt eben 2 Mannschaften haben mit den Italienern und vor allem gegen die Tunesier, wo ich Nils Lichtlein in seiner Rolle schon auch wieder sehe und wo ich glaube, dass es auch Aufgabe des Bundestrainers sein muss, eben ihn reinzubringen, weil wir natürlich ihn und auch Luka Witzke brauchen, um Juri Knorr zu entlasten, der heute aus meiner Sicht auch nicht sein allerbestes Spiel gegeben hat.
Ja, ich kann mich auch da wieder an eine Szene erinnern. Das war, als die deutsche Mannschaft in der zweiten Spielhälfte wieder ein bisschen rankam. Ich glaube, sie hätte sogar auf 3 verkürzen können. Und dann war der Angriff 5 Sekunden alt und er zieht dann ab per Schlagwurf völlig unvorbereitet. Jetzt kann man natürlich sagen, geht er rein, dann ist es eine geniale Aktion. Aber da hätte ich mir ein bisschen mehr Geduld gewünscht. Da bin ich bei dir, das war nicht sein Spiel.
Ja, man muss ja schon sagen, dass Juri Knorr auch eine Veränderung in seiner Spiel-DNA vorgenommen hat. Und dafür haben ihn viele, unter anderem ja auch Bob Hanning, bei den Kollegen von Kicker sehr, sehr gelobt. Ich glaube, Bob Hanning hat sogar den Satz gewählt, dass das der beste Juri Knorr ist, den wir jemals gesehen haben. Heute hatte er Phasen drin, wo er sozusagen dieses Update ein bisschen verloren hat. Und genau diese Situation war natürlich entscheidend. Ich finde, es ist immer schwierig, auf gewisse Schlüsselszenen drauf zu gucken und dann so ein bisschen dieses Cherrypicking im negativen Sinne zu wählen. Aber es war natürlich schon eine entscheidende Situation, wobei ich nicht glaube, selbst wenn wir diesen Angriff besser ausspielen, dass wir eine Chance gehabt hätten. Wir waren heute trotz dieser Phasen, die wir hatten, dieser guten Phasen, ich fand auch in der Abwehr, gerade in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit, war das wirklich sehr, sehr ordentlich im Vergleich zur zweiten, hatten wir Phasen dabei, wo wir gut waren, aber wir waren in Summe über 60 Minuten einfach chancenlos gegen Dänemark. Und am Ende ist diese Niederlage mit 30-40 aus deutscher Sicht natürlich ein Schnuff zu hoch, gerade die 40 Gegentore. Aber ich finde, dass es diese 10 Tore Unterschied am Ende auch waren. Und da setzen sich diese Mosaiksteinchen, die wir gerade angesprochen haben, diese kleinen Schlüsselszenen, diese grundsätzlichen Tugenden, die die Dänen auf die Platte geboten haben, so ein Stück weit zusammen und machen am Ende dieses Ergebnis auch aus.
Zwei Sachen habe ich auf jeden Fall noch, die ich ansprechen möchte. Und zwar auch ein Aspekt dieses Spiels war die Startausstellung von Alfred Gislason. Er hat sich für David Späth im Tor entschieden und wieder für Lukas Stutzke und Justus Fischer im Innenblock. Beim letzten Mal habe ich den Kollegen gefragt, war das eine Überraschung? Wie ordnest du das diesmal ein? Wieder eine Überraschung?
Für mich war die Tatsache, dass David Späth im Tor begonnen hat, im ersten Moment eine Überraschung. Als ich kurz drüber nachgedacht habe, hat es schon Sinn gemacht, weil David natürlich im letzten Spiel überragend war. Das muss man schon so sagen. Andreas Wolf hat da keinen Finger an den Ball bekommen. Deswegen war das für mich nicht eine große Überraschung. Dass er es nochmal mit diesem Innenblock mit Stutzke probiert, hat mich schon ein wenig überrascht. Und die Quittung hat natürlich der Bundestrainer dann auch relativ schnell bekommen und hat die Abwehr auch schnell umgestellt. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass Johannes Goller zum Beispiel als Chef dieses Innenblocks in diesem Turnier auch noch nicht zu 100% angekommen ist. Das gilt sowohl vorne. Heute macht er, glaube ich, wieder nur bedingt wenig Tore, 2 aus 4 sind es am Ende. Es kam mir gefühlt ein bisschen mehr vor. Ist ja noch nicht zu 100% drin, deswegen ist dieses Experiment gescheitert. Ich kann den Gedanken aber schon in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen, auch wenn er mich überrascht hat.
Ja, die Kreisläuferposition, also da haben wir noch definitiv Luft nach oben, das ist gar keine Frage. Bei den Torhütern war es so, also in der Vorschau hier bei Kreisab auf dieses Spiel haben wir darauf hingewiesen, dass es vielleicht, sage ich mal, 3,5 Weltklasse-Torhüter sind. Aber die waren tatsächlich heute alle mehr oder weniger kein Faktor, auch wenn Kevin Möller starke 36% gehalten hat. Aber man hat jetzt nicht so das Gefühl, das war ein Torhüterspiel. Ich meine, bei 40-30 als Endstand liegt das auch relativ fern, dieser Gedanke.
Total. Ich meine, Emil Nielsen hatte die meisten Paraden des Turniers bis vor dem Spiel und hat auch wirklich überragende Quoten aufzuweisen. Also ich habe es mir hier notiert, er stand bei 45,4%. Ich meine, na gut, das war ein Gegner. Da waren 1, 2 Würfe natürlich auch dabei. Die fängt Emil Nielsen mit seiner Qualität mit der Mütze. Kevin Möller hatte so 1, 2, finde ich, auch Schlüsselparaden dabei. Das heißt, diese 9 Paraden, diese 36% stehen erstmal für sich. Ich fand aber auch, dass er wirklich auch zu guten Stellen da war, wo ich nochmal so einen letzten Funken Hoffnung hatte, dass Deutschland nochmal rankam. Da war er dann zur Stelle. Es war kein Torhüterspiel. Am Ende gewinnen die Dänen das nach meinen Aufzeichnungen 12-9. Und es ist natürlich auch klar, und da zähle ich euch oder die auch nichts Neues, die deutsche Mannschaft mit Blick auf die Qualitätsdefizite, die sie haben, brauchen schon ein Torwartgespann, was dieses Duell deutlich gewinnt. Und das war heute mitnichten der Fall.
Nee, davon waren sie weit entfernt, wenn wir ganz ehrlich sind. Also da hätten 20 Paraden Minimum hergemusst, um da eine Chance zu haben. Und das war eben nicht der Fall. Ich gucke auch gerade nochmal, Würfe von den Außen haben wir auch kaum generiert. Ne? Also 2 von 3 sind es bei Rune Dahmke gewesen. Die waren tatsächlich alle von außen, 0 von 1 bei Lukas Zerber. Aber insgesamt nur 4 Würfe von den Außenpositionen ist auch ein bisschen wenig.
Total. Und in allen Spielen davor bin ich dabei, dass das Spiel entscheidend, oder nicht Spiel entscheidend, aber dass das ein wesentlicher Punkt war, den man auch zu Recht anspricht. Heute, finde ich, ist das natürlich ein Aspekt, aber der rückt für mich aufgrund dieser Überlegenheit der Dänen so ein bisschen in den Hintergrund. Ich finde, dass Luka Witzke phasenweise ein sehr gutes Spiel gemacht hat, 5 Tore aus 6 Versuchen. Da kam auch über das Tempo und auch über eine gute Dynamik viel rein. Ich habe aber nicht das Gefühl gehabt, dass die Außen jetzt uns hätten das Spiel gerettet. Aber natürlich muss man auch darauf hinweisen, dass die deutsche Mannschaft da aktuell ein Defizit hat, diese Außen ins Spiel zu bringen, obwohl wir ja eigentlich wirklich gute Spieler haben. Renas Uschins wird regelmäßig auch von seinen Mannschaftskollegen dafür gelobt, dass er ein sehr gutes Auge auch für die Außenposition hat. Gleiches gilt für einen Marco Gregic, der nach wie vor nicht im Turnier angekommen ist und so weiter und so fort. Man kann das Ganze fortführen. Und da wäre es der deutschen Mannschaft zu wünschen, dass sie es jetzt in den beiden Hauptrundenspielen, die jetzt noch kommen, schaffen, diese Außen ins Spiel zu bringen, um eben auch ja mit geballter Power dann eben in die Do-or-Die-Spiele zu gehen.
6 technische Fehler übrigens, weil du gerade den Namen Renas Uschins nochmal angesprochen hast beim jungen Hannoveraner. 6 technische Fehler bei Dänemark. Also der hatte so viel wie die gesamte dänische Mannschaft und das macht natürlich dann auch nochmal einen Unterschied, wobei 12 insgesamt bei der deutschen Mannschaft noch einigermaßen im Rahmen sind meiner Meinung nach. Also ja, gefühlt hätte ich gedacht, es sind mehr gewesen, aber okay. Und Matthias Gitzel, jetzt müssen wir nochmal zu ihm kommen. Du hast ihn ja eben schon sehr gelobt. Das ist einfach, ja, ist ein absoluter Ausnahmespieler und wir reden hier, glaube ich, von einem Generational Player. Also bei jedem Turnier bislang, das er gespielt hat, war er im All-Star-Team, er war MVP, er ist 3-mal Weltmeister geworden, er ist Olympiasieger geworden. Ich finde, das wird ein Spieler sein, wenn wir in 15, 20, 30 Jahren darüber sprechen, reden wir von einem, der wahrscheinlich 10, 15 besten Spieler aller Zeiten.
Ich glaube, da kann man sogar das Ganze noch ein bisschen weiter eingrenzen. Ich meine, wir sind nicht ganz eine Altersdekade, aber ich würde wirklich sagen, auch wenn ich auf die Historie zurückgucke, dann tut Matthias Gitzel alles dafür und wirklich alles dafür, dass er wirklich unter den Top 5, meinetwegen Top 10 Spielern of all time irgendwie rangiert, was er bei den Füchsen Berlin abliefert, was er auch auf Strecke abliefert. Das heißt also auch in der Intensität, in der Anzahl an Spielen, die er absolviert, das ist wirklich, und sorry für den Ausdruck, ist fast geisteskrank und nicht zu erklären. Und das ist ein Handballer, wie ihn die Welt aktuell in einmaliger Verfassung hat. Und das ist eben dieser Matthias Gitzel. Da kommt aus meiner Sicht auch kein anderer Spieler aus irgendeiner anderen Nation ran.
Kurze Frage dann noch zum Abschluss. Du hast aber keine Zweifel, dass Deutschland Italien schlägt und ins Viertelfinale einzieht.
Keinen Zweifel. Einen Satz habe ich aber noch und das finde ich so krass. Ich finde, wenn wir die letzten 4 Spiele jetzt der Deutschen angucken, ich fand, heute waren gute Phasen dabei, aber wenn wir das jetzt mal so ein bisschen ausklammern, dann haben wir gegen 3 Mannschaften gespielt, die wir alle schlagen müssen. Jetzt spielen wir gegen Italien, jetzt spielen wir gegen Tunesien. Aus meiner Sicht sind das alles Pflichtsiege. Der Turnierbaum ist klar auf Seiten der Deutschen. Heißt also im Umkehrschluss, wenn wir im Viertelfinale eine Top-Mannschaft bekommen, dann haben wir ein einziges Spiel gegen eine gute Mannschaft, wer auch immer es sein mag, Schweden, Spanien und so weiter. Die Konstellationen sind klar. Und dieses Duell reicht, um in ein Halbfinale zu gehen. Und ich finde, wenn man auf die deutsche Mannschaft guckt und auf die Leistung guckt, dann birgt das wieder so ein bisschen die Gefahr, dass wir das Halbfinale erreichen, dann meinetwegen gegen Dänemark verlieren, vielleicht sogar Bronze holen und alle sagen, Mensch, naja, es war eben nicht mehr drinne und Dänemark ist nun mal stark. Aber man muss auch berücksichtigen, wenn man jetzt den Blick nach vorne wagt, dass dann im Prinzip ein Topspiel, und das wäre das Viertelfinale, gegen einen guten Gegner gereicht hat, um eben genau da zu sein. Und ich finde nicht, dass die Mannschaft aktuell an ihrem Optimum spielt. Und ich warne so ein bisschen davor, dass man himmelhoch jauchzend dann vielleicht potenziell auf so ein Turnier zurückguckt und dann einzig auf das Dänemark-Spiel guckt, was man dann vielleicht verliert, wer weiß es schon, dann aber nicht berücksichtigt, dass wir uns wirklich auch gegen kleine Nationen im Vorfeld sehr, sehr schwer getan haben.
Ja, das ist eine interessante Debatte, die wir vielleicht auch im Nachgang des Turniers dann am besten nochmal ein bisschen intensiver führen können. Finde ich sehr, sehr spannend, deinen Gedankengang. Und möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei dir bedanken. Wir haben jetzt ja mal wieder gut 20 Minuten miteinander geplaudert und ich glaube, viele spannende Aspekte thematisiert und ich kann übrigens noch nicht sagen, worüber wir morgen hier genau bei Kreisab sprechen. Das schauen wir dann mal, was sich da so ergibt. Ich habe noch eine zeitlose Folge bereits aufgenommen mit einem äußerst interessanten Thema. Vielleicht gibt es die zu hören, vielleicht aber auch was Tagesaktuelles. Da gucken wir dann einfach mal. Und falls ihr wollt, ihr könnt natürlich auch Lenny sehr gerne folgen bei Instagram, das ist ja gar keine Frage. Und Ihr könnt auch gerne diesem Format folgen. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Ihr könnt in die Shownotes schauen. Da gibt es einen Link zur PayPal oder auf patreon.com/kreisab. Und ihr könnt jetzt überlegen, was ihr heute an Spielen guckt. Es gibt viele spannende, die auf euch warten. Und morgen könnt ihr wieder hier reinhören. Bis dann. Tschüss.